von einer Schrift des Pythagoras, der Philos nicht überliefert ist. Er könnte heißen, über die Gerechtigkeit gibt, wo Pythagoras entwickelt, dass ein sehr bedeutender Text, der auch wenn auf der meisten Bezug haben wir auf Platon, was meines Erachtens falsch ist, in der Geschichte auch immer wieder zitiert worden ist, der Philosophie, sagt er, die Menschen können nicht allein aufgrund technischer Kompetenz, das heißt das, was man so an Horkheimer instrumenteller Vernunft nennen könnte, miteinander zusammenleben. Das hat in Prometheus gelingen, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, dann sind wir schon mit in der antiken Philosophie, sondern sie brauchen auch Eidos und Dike als Prinzipien des ihres Zusammenlebens. Wobei das eben relativ schwierig ist, wie in dem Beispiel des Anaximander genau zu bestimmen, was hier mit Eidos und was mit Dike gemeint ist. Ich glaube, man kann das anknüpfen an das, was ich vorhin sagte, über Freiheit und Gerechtigkeit. Eidos ist so etwas wie das Bewusstsein der eigenen Schuld, dass man für sich die Verantwortung übernimmt und das in Anspruch nimmt, was aufgrund der eigenen Position zu verantworten und zu beanspruchen ist. Das wird meistens übersetzt mit Scham, also sozusagen auf Sexuelle spezialisiert und auf junge Mädchen oder junge Männer in der homosexuell geprägten Kultur Griechenlands bezogen. Aber das lenkt von der eigentlichen zentralen Bedeutung ab. Es geht also bei Eidos immer darum, seinen Platz zu kennen und sich entsprechend dieses Ortes unter den anderen zu verhalten. Dass das dann entsprechend sozusagen mit patriarchalischen Werten aufgeladen werden kann, das bedarf keiner großen Erläuterung und das ist auch die Spezialisierung, die das erfahren hat, für derartige Kulturen dann durchaus nachvollziehen. Dike ist kompliziert. Dike bezieht sich nicht darauf, den eigenen Platz zu kennen, sondern im Umgang mit den anderen sich richtig zu verhalten. Ich habe jetzt gerade eine Geschichte der griechischen Gesellschaft von Andrews gelesen. Da diskutiert er, ob Dike denn bedeutet, das, was sein soll oder das, was man tut. Was man tun soll oder was man tut oder das, was man tut. Und ich habe mich sozusagen an meine Jugend und Kindheit erinnert. Da war in der niederdeutschen Kultur Schleswig-Holsteins die Frage immer, was gehört sich? Also das ist weder bloßes Sein, noch bloßes Sein-Sollen, sondern irgendwo dazwischen. Und ich glaube, so muss man die ursprüngliche Bedeutung von Dike auch rekonstruieren. Es wird unterstellt, dass es etwas gibt, was man tut und was man eben nicht tut und was sich eben gehört und was sich nicht gehört. Und das wird als etwas unterstellt, was faktisch im Zusammenleben immer schon gegeben ist. In der großen Krise der griechischen Poliskultur war natürlich genau das nicht zu unterstellen. Man konnte gewissermaßen sagen, was gestern noch galt, das sollte auch heute gelten. Aber das war angesichts der großen Veränderungen eine ziemlich hilflose Auskunft. Und damit tritt dann die Frage auf, ja, gibt es denn Gründe dafür, von etwas zu sagen, dass es sich gehört oder nicht gehört, dass es sein soll oder nicht sein soll, dass es in unseren Gesellschaften so ist oder nicht so ist. Und da sind wir dann mitten in der großen Debatte zwischen demokratischen Denkern und herrschaftsaffirmativen Philosophen. Ich habe das jetzt so spezialisiert, weil die Philosophie hier gewissermaßen Partei war und die demokratischen Denker als Sophisten diffamiert worden sind, mit Wirkung bis in die heutige Zeit, um die Frage, ob das, was sich gehört und was sich nicht gehört, von Natur aus, das sollte man von allen biologischen oder physikalischen Nebenbedeutungen befreien. Für die Griechen war das, was von Natur aus das, was sozusagen von selber so ist, was keiner weiteren Erklärung, Begründung, Festigung bedarf. Das, was Physei ist, von Natur aus, ist das, was sozusagen von selber wächst. Oder ob das etwas ist, was die Menschen gesetzt haben in ihrer Gesetzgebung. Nomos heißt wahrscheinlich ursprünglich die Einteilung und Verteilung des Landes der ersten Eroberer. Griechenland ist ja eine Geschichte mehrerer Wellen von Eroberern dieses ägäischen Raumes. Oder eben dann noch expliziter, was besetzt ist, so wie eine These besetzt wird, indem eben bestimmte Leute es vertreten und von anderen verlangen, dass sie sich dem fügen. Diese Debatte, aus der dann sich philosophische Debatten der praktischen Philosophie bis, kann man sagen, ins 20. Jahrhundert hinein gespeist haben, in diese Debatte greift Platon mit seinem Begriff der Dikaiosyne ein, also der Tugend der Gerechtigkeit. Dikai sozusagen als das, was sich gehört, und Dikaiosyne als die Capability, wie man sagen würde mit Zen, als die Fähigkeit, dieses zu wissen und zu tun, was der Dike entspricht, den Anforderungen der Dike entspricht. Und Platon formuliert das insofern als Kampfbegriff, als er den Anspruch hat, alle übrigen vertreten darüber bloße Meinungen, er hingegen lehrt, wie es sich in Wahrheit verhält. Also die Dikaiosyne ist gewissermaßen die Speerspitze der platonischen Wahrheitspolitik, und die Politeia ist ja nichts anderes als die Erläuterung. Platons Staat, sogenannter Staat, ist ja nichts anderes als die Erläuterung dessen, was diese Dikaiosyne ausmacht, an einem großen Wesen, das man von dort aus leichter rückschließen kann auf das, was die Dikaiosyne eines Individuums ausmacht. Dieser Kampfbegriff des Plato, der idealen Ordnung der Politeia, also wahrscheinlich sollte man das eher mit Gesellschaftsverfassung, denn es geht da keineswegs nur um politische Institutionen, sondern alle Institutionen des Zusammenlebens. Es ist wohl auch das erste Dokument der Philosophie, in der davon ausgegangen wird, dass Männer und Frauen grundsätzlich gleich sind, also von beträchtlicher Radikalität. Und dieser Begriff von Dikaiosyne als die Fähigkeit, eine bestimmte vernünftig als richtig beweisbare Ordnung zu erkennen und in der Praxis zu verwirklichen, ist der tragende Begriff auch der Nomoi, der es zweiten Versuch mit Platon gemacht hat, nämlich gewissermaßen eine zweitbeste Ordnung unter der Voraussetzung menschlicher Vielfalt, Schwäche und Unterschiedlichkeit zu entwerfen. Es kommt dann zu einer, man könnte sagen, Normalisierung, um nicht zu sagen fast Scholastifizierung des Begriffs der Gerechtigkeit bei Aristoteles was dann Thomas von Aquin mit entsprechenden Folgen für die heute noch wirksame katholische Soziallehre aufgegriffen hat. Nämlich, es wird sozusagen dieser ursprüngliche Anspruch, die richtige Ordnung aus Vernunft zu verkünden, der sich alle nur zu unterwerfen hat, der wird gewissermaßen für selbstverständlich erklärt und von dort aus wird dann versucht, so etwas wie eine Terminologie der Gerechtigkeit zu entwickeln, attributive und distributive, kommutative und proportionale Gerechtigkeit werden unterschieden. Mich interessiert jetzt hier nicht, wie das im Einzelnen dann zusammenhängt, sondern mit dieser terminologischen Ausdifferenzierung wird die Grundfrage, gibt es überhaupt so etwas? Gibt es überhaupt eine richtige Ordnung menschlichen Lebens aus Vernunft? Also ist Platons Kampfbegriff überhaupt hinzunehmen, geschweige denn zu übernehmen? Diese Frage wird nicht mehr gestellt. Bei Aristoteles liegt eben seine Vorstellung von Natur aus bestehender Hierarchie, die ja bis in die Ontologie hinein entwickelt ist, zugrunde, seine berüchtigte Lehre von den Menschen, die von Natur aus Sklaven sind, gehört hier durchaus hinein. Und bei Thomas von Aquin wird all das übernommen und gewissermaßen mit der transzendenten Garantie eines allmächtigen und allwissenden Gottes versehen. Und die Schöpfungsordnung wird noch einmal begründet, indem sie als von Gott begriffen wird. Die Schöpfungsordnung des Thomas von Aquin ist aber genau diese hierarchische Ordnung, wie sie Aristoteles entworfen hat. Von dort aus ist es, glaube ich, gar nicht so verwunderlich, dass der Neubeginn der politischen Philosophie, und davon kann man wirklich sprechen, also jetzt geht es dahin, dass die Politik des Aristoteles wieder gelesen wird, die das Mittelalter eher nicht gelesen hat. Thomas hat ein paar Sachen davon genommen und fängt eine neue Lektüre an, aber dass Platon und Aristoteles neu gelesen werden, und vor allen Dingen versucht wird, eine politische Philosophie zu entwickeln, die ohne den Begriff der Gerechtigkeit auskommt. Der klassische Pionier dieser Herangehensweise ist selbstverständlich Machiavelli, in dem die Frage der effektiven Wahrheit, die in den Tatsachen liegt, in den Vordergrund rückt und nicht mehr die Frage nach der Gerechtigkeit gestellt wird, von der sich aber, wenn man das so betrachtet, auch sagen lässt, dass sie nicht so selbstverständlich ist, wie man vielleicht ohne diese Erinnerung denkt. Damit rückt in der politischen Philosophie der Neuzeit das Thema der Macht, das Thema der Freiheit, das Thema der Herrschaft in den Vordergrund und ihr Verhältnis. Und ich denke, zentral wird die Frage, wie lässt sich mit dem Begriff der Zustimmung oder verwandten Begriffen die Genese von Macht aus Freiheit begründen? Und ja oder nein, ist es möglich, legitime Herrschaft aus einer Problematik des Verhältnisses von aus Freiheit konstituierter Macht zu konstituieren und zu begründen. In der praktischen Philosophie der Moderne sind demgemäß zwei Begriffe zentral gewesen. Schon bei Thomas Smith, dem Neil Wood herausgehoben hat aus den elementarischen politischen Denkern, findet sich der Begriff der Multitude of Free Men, also der Menge der vielen freien Männer, Das sind die Haushaltsvorstände, die da im Blick sind, das sind die nicht im Blick. Und ich habe bei einem frühen Text von 1620 oder 1619, 1620 veröffentlicht, den Begriff der Equal Liberty, der gleichen Freiheit, gefunden, der dann auch bei den Levelers und den radikalen Vertiefungen der Levelers in der englischen Revolution eine wichtige Rolle spielt. Es geht also darum, sich zu fragen, wie eine Multitude of Freemen, also unter dem Gesichtspunkt ihrer gleichen Freiheit, zu einer politischen, gesellschaftlichen und überhaupt reproduktionsfähigen Ordnung kommen kann, in der es Macht gibt und in der es vielleicht auch legitime Herrschaft gibt. Das ist das große Problem, das die politische Philosophie der Neuzeit, also der klassischen Moderne, behandelt. Da will ich erst einmal drei Gedanken herausheben, die hier, wenn man so will, das Feld konstituiert haben. Der Zusammenhang von Autorisierung, Vertrag und Unterwerfung bei Thomas Hobbes. Hobbes geht auch davon aus, dass grundsätzlich alle Menschen gleich sind, dass sie zunächst einmal zu betrachten sind in einem Zustand, wo sie zu nichts verpflichtet, also in diesem Sinne frei sind. Er versucht aber zu begründen, dass dieser Zustand, und zwar aufgrund seiner definierten Merkmale, nicht aufgrund irgendwelcher dazukommenden Boshaftigkeiten der beteiligten Menschen, notwendigerweise dazu führt, dass es zu einem Krieg aller gegen alle kommt. Wobei der zentrale Gedanke mir dabei zu sein scheint, dass diese Menschen voneinander nicht wissen können, ob sie nur feindliche Absichten verfolgen. Wenn sie das wissen könnten oder sich Vertrauen hätten, dass kein anderer feindliche Absichten verfolgt, dann kommt die ganze Hobbesche Argumentation nicht in Gang. Aber diese sozusagen Voraussetzung, man könnte sagen, einer Monadologie der wechselseitigen Opakheit der Absichten und Handlungsweisen der isoliert gedachten Individuen führt dann in der Tat konsequent zu der These vom Kriege aller gegen alle. Und es gibt nur einen Ausweg, nämlich die Konstitution einer Macht, die in der Lage ist, alle in Schach zu halten. Und das geht, um das sozusagen hier jetzt auf den Kern zu reduzieren, für Thomas Hobbes aufgrund der These, dass die Überzeugung, jemand hätte Macht, bedeutet, dass dieser Macht hat. Opinion of power is power. Deswegen gibt es eine öffentliche Versammlung, wo all diese gleichen, freien, isolierten sich versammeln, was natürlich ein ausgesprochen prekärer Element ist, aber sie machen nur eines, sie erklären, an wen sie oder wem sie sich unterwerfen, um ihm ihre Macht zu übertragen, also in diesem Sinne, in diesem starken Sinne, zu autorisieren. Also autorisieren, sie machen ihn damit zum Autor ihrer eigenen Handlung, beziehungsweise erkennen an, dass das, was er tut, in ihrem Namen getan ist. Wie funktioniert der Mechanismus Opinion of Power is Power? Man kann das daran rekonstruieren, wie Hobbes die Frage diskutiert, wie lange die so eingegangene Verpflichtung hält. Sie hält nämlich genau so lange, wie zwischen dem so konstituierten Machtzentrum, Hobbes nennt es Souverän, im Anschluss an das Konzept der Souveränität, was inzwischen in der politischen Philosophie entwickelt war, wie dieses Machtzentrum in der Lage ist, ihn zu schützen. Sobald dieses Machtzentrum etwa dazu übergeht, ihn anzugreifen, erlischt die Verpflichtung. Nun, Hobbes sagt es ausdrücklich, niemand ist verpflichtet, zum Galgen selber zu gehen. Dann erlischt die Kooperationspflicht mit dem Souverän. Wenn der Souverän ihn nach dem Leben trachtet, kann er sich wehren, so gut er kann. Und das gilt auch für den Moment der Rebellion. Es gibt bei Hobbes kein Widerstandsrecht. Das wäre ja, da verwendet er viel Argumentationskraft darauf, das auszuschließen. Aber in dem Moment, wo es zu einer Rebellion, einem Bürgerkrieg oder ähnlichem gekommen ist, kann nicht mehr denjenigen, die sich in diesem Zustand der Rebellion befinden, abverlangt werden, sich dem Souverän erneut zu unterwerfen, denn sie haben sich in einen Kriegszustand begeben. Das ist etwas subtil, sozusagen der Moment der Rebellion, und der erste Moment der Rebellion ist für Hobbes immer Vertragsbruch und illegitim, aber es gibt keinen Grund, wenn man das erstmal gemacht hat, sich dann nicht mit aller Kraft zu wehren und den Versuch zu machen, den Bürgerkrieg zu gewinnen. Dazu ist jeder eingeladen. Ich sage das deswegen, weil von dort aus deutlich wird, worauf die Verbindlichkeit des Vertrages beruht. Sie beruht nicht auf dem bloßen Wort, wie Hobbes ausdrücklich sagt, sondern auf der Macht, die dahinter steht. Und diese Macht ist nichts anderes als die Überzeugung, dass alle anderen den Befehl des Souveräns Folge leisten. Vielleicht nicht alle anderen, aber doch die meisten. Und damit ist der Souverän mit großer, übermächtiger Macht versehen und kann in der Tat, gemäß dem Hobbeschen Postulat, den Frieden garantieren. Ich glaube, das ist ein Moment der Staatstheorie, das man nicht leichtfertig beiseite wischen kann. Aber gleichzeitig ist es natürlich ein Moment einer Staatskonstitution äußerster Zerbrechlichkeit. Baruch Spinoza hat darauf reagiert, eigentlich mit zwei Gedanken. Erstens mit dem Gedanken, dass eigentlich, wenn alle Menschen vernünftig wären und sich sozusagen so entwickelt hätten, dass sie ihre Handlungsmotive aus Vernunft konstituieren, sie dann einer solchen über sie konstituierten Macht nicht mehr bedürften, denn sie könnten sich ja vernünftig darüber verständigen, welche Ziele sie verfolgten, und damit käme die Hobbesche Mechanik des Krieges aller gegen alle zwischen ihnen gar nicht erst in Gang. Spinoza gesteht zu, dass das eine sehr optimistische Voraussetzung wäre, die sozusagen die empirisch existierenden Menschen seiner Zeit nicht erfüllen. Deswegen funktioniert er den platonischen Gedanken der zweitbesten Ordnung um und stellt die Frage, wie könnte dann eine zweitbeste Ordnung aussehen? Und er sagt, in dieser zweitbesten Ordnung unterwirft sich jeder dem Souverän. Ja, insofern gut hobbesianisch. Aber indem diese zweitbeste Ordnung als Demokratie konstituiert wird, das hat der Hobbes ausdrücklich zugelassen, ne? Also der Hobbesche Souverän ist nicht notwendigerweise eine Person, sondern kann auch darin bestehen, dass die Versammlung beschließt, Souverän ist die Mehrheit der Versammlung. Und weil er selber ja der Versammlung angehört und mal in der Mehrheit und mal in der Minderheit ist, das ist jetzt Spinozas Argument, ist er, soweit es überhaupt geht, selber beteiligt an der konstituierten Herrschaft. Also die Beteiligung an der konstituierten Herrschaft wird gewissermaßen das Moment der zweitbesten Ordnung, was dann auch das Verhältnis von Freiheit und Gesetz, Beispiel Rosa, denkbar macht. In der zweitbesten Ordnung ist es schon so, dass der Einzelne sich dem Gesetz als von einer Herrschaftsinstanz entworfen unterwerfen muss. Aber dem geht voraus, dass er selber sich als Bestandteil dieser herrschenden Macht konstituiert hat und eben akzeptiert, dass er mal in der Mehrheit und mal in der Minderheit ist. John Locke hat einen anderen Weg gefunden, um mit dem Hobbeschen Problem umzugehen, nämlich den Weg, sich näher anzuschauen, wie das Verhältnis von politischer Ordnung, politischer Macht und ökonomischen Verhältnissen, ökonomischer Reproduktion ist, in einer Situation, in der die Anfänge der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise schon erkennbar sind, war das eine sehr weitreichende und wirksame Erweiterung des Problems. Er argumentiert, ja selbstverständlich müsse man sich der Macht der Regierung unterwerfen, denn nur so könne eine stabile Ordnung begründet. Aber es gebe schon in den Verhältnissen vor der Regierung so etwas wie, man kann sagen, Recht, nämlich das Recht der Aneignung durch eigene Arbeit. Soweit ein ganz gut nachvollziehbarer Gedanke. Die Menschen leben eben nicht so einfach isoliert für sich und dann begegnen sie sich, sondern sind auch beständig darauf angewiesen, in der Auseinandersetzung mit der Natur nützliche Gegenstände zu produzieren und sich konsumierend anzueignen. Und da ist der Gedanke durchaus von einiger Kraft zu sagen, den Menschen gehört jeweils das, was sie sich aus der Natur herausgenommen und für sich zubereitet haben. Wir würden das ja auch nicht nett finden, wenn wir uns ein Essen machen und dann kommt jemand anders und isst es auf. Also in solchen einfachen Fällen lässt sich das ganz gut nachvollziehen, was Locks Intuition dort ist. Soweit, denke ich, so gut, und das geht dann nicht in Marx Arbeitswertlehre oder Marx gesellschaftstheoretische Interpretation der Arbeitswertlehre hinein, hat Adam Smith und Ricardo vorhin berichtet und so weiter. Das ist also von großer Bedeutung. Aber John Locke geht jetzt einen Schritt weiter und sagt, es ist grundsätzlich legitim, sich so viel anzueignen, wie man auch verzehren kann. Also wenn ich aber mir mehr aneigne und einen großen Haufen hinten in meiner Höhle aufbaue und dann kommt das alles um und andere hätten das essen können oder sich damit kleiden können oder damit heizen können, dann ist das nicht legitimiert. Es gibt sozusagen eine Grenze der Aneignung, auch eine Grenze der Arbeit, die in der Fähigkeit, das, ohne dass es verdirbt, aufbewahren und dann rechtzeitig konsumieren zu können. Grenzen des Wachstums sind hier also schon grundsätzlich gedacht. Aber, sagt schon, die Menschen haben dann das Geld erfunden. Wie sie dazu gekommen sind, das kann er auch nicht erklären. Aber das Geld hat offenbar die Eigenschaft, dass es möglich ist, unbegrenzt aufbewahrt zu werden. Das heißt, wenn man Geld hat, dann kann man das in große Haufen tun, kann die Haufen immer größer machen und keinem anderen wird dadurch Unrecht getan. Ne, denn die hätten ja auch sich Geld aneignen können. Ne, soweit, denke ich, soweit ist das alles noch vernünftig rekonstruierbar. Bei John Locke sind das immer wenige Zeilen, also ich habe jetzt schon länger darüber geredet, als er darüber schreibt. Aber das ist hochgradig subtil. Aber jetzt kommt der nächste Schritt. Der lässt sich mit der etwa in der gleichen Zeit erfundenen Parabel von der Ameise und der Grille ganz gut illustrieren. Denn ich sage jetzt schon noch, es gibt Leute, die sind arbeitsam und fleißig und die haben dann auch immer genug. Vielleicht haben sie sogar ein bisschen übrig. Und es gibt andere Leute, die sind nicht arbeitsam oder haben Pech gehabt und die sind darauf angewiesen, bei den Leuten, die arbeitsam und fleißig waren und genug haben und ein bisschen abgeben könnten, anzuklopfen. Und insbesondere, wenn das Geld erfunden ist und sozusagen die Unterschiede ein bisschen größer geworden sind, dann können die ihnen von dem, was sie akkumuliert haben, kann man hier schon sagen, das Nötige abgeben, was erforderlich ist, damit sie überleben. Wobei die Ameise und die Grille, die Ameise ist ja nicht so schlau, die Grille dann einzustellen und für sich arbeiten zu lassen, sondern lässt sie aber verhungern. Aber der Locksche Besitzer von Arbeitskraft und Kapital ist klug genug, um zu sagen, jetzt habe ich Fähigkeit, ganz viel mehr zu arbeiten, denn ich arbeite nicht nur alleine, sondern mein Knecht arbeitet auch für mich und der Torf, den mein Knecht gestochen hat, ist gemäß dem Aneignungsgesetz, das hiermit umschlägt, meiner, nicht seiner. So, er arbeitet ja für mich. Ja, und insofern gibt es bei John Locke ein ziemlich entwickeltes rein ökonomisches Verhältnis, das keiner weiteren politischen Vermittlung bedarf. Ne? Alle tauschen ihre Waren miteinander zu Äquivalenten und auch die Ware Arbeitskraft wird zu Äquivalent getauscht und dann gibt es eben das eigentümliche und glückliche Ereignis, dass es dann zu wirklicher Akkumulation von Kapital kommt. Ne? Prima. Das ist John Locke's große Entdeckung. Ich habe es ein bisschen mit marxischen Kategorien angeschärft, aber nur ein bisschen. Also das ist bei John Locke wirklich schon im Prinzip entdeckt. Und damit gibt es die Möglichkeit, durch Arbeit und Austausch bereits gesellschaftliche Verhältnisse unter den Bedingungen von Gleichheit und Freiheit, sprich Äquivalenz, zu konstituieren. Das funktioniert alles. Und nur, wo es dann schwierig wird, wo man dann mit Leuten zu tun hat, die einem die Ernte stehlen, mit Leuten zu tun hat, die das Vieh von der Weide treiben. Ja, man kann sich hier durchaus den Wilden Westen, der das ganz klassisch illustriert hat, also den klassischen Wilden Westen, nicht den Italo-Western, vorstellen, wo eben, sagt John Locke auch ausdrücklich, dann eben auf Selbsthilfe zurückgegriffen werden muss. Diejenigen, deren Vieh gestohlen wird, die dürfen dann auf Selbsthilfe zurückgreifen und also Gewalt anwenden, um sich das Vieh zurückzubeschaffen. Also sind wir mitten im Wilden Westen. Und John Locke sagt natürlich, das ist aber ziemlich unbefriedigend, weil das ist eben zerbrechlich und unklar und kommt eben öfter vor, dass demjenigen, dem was weggenommen worden ist, illegitimerweise, das nicht gelingt, sich das zurückzubeschaffen und all sowas, das stört doch ziemlich. Und dafür braucht man dann Government, also Regierung, also eine Machtinstanz, der man sozusagen die gemeinsame Macht überträgt, die man übrigens auch dann mit Steuern versorgt, sodass sie auch handlungsfähig ist, die aber dafür darauf angewiesen ist, das Vertrauen, Trust, derjenigen, die sie eingesetzt haben, zu genießen. Das heißt, die immer die Interessen dieser Eigentümergemeinschaft, die John Locke als sozusagen immer schon existierend, oder Eigentümergesellschaft, könnte man vielleicht besser sagen, als immer schon existierend unterstellt, wahrt. Das ist praktisch, sind damit die Grundstrukturen einer liberalen Theorie des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft entwickelt. Da hat er mal 200 Jahre gebraucht, bis das dann voll entfaltet war, aber das ist bei John Locke schon zu finden. Man kann also sagen, wir haben drei Varianten dieser praktischen Philosophie der Moderne: eine autoritäre, eine demokratische und eine liberale. Jean-Jacques Rousseau hat diese drei gekannt und relativ gut begriffen und hat den Versuch gemacht, diesen Ganzen eine radikaldemokratische Zuspitzung zu geben. In seinem Gedanken des Gesellschaftsvertrages, der eben mehr ist als der Hobbesche Unterwerfungsvertrag und auch mehr ist als das Vertrauen oder die Zustimmung, die John Locke unterstellt, also was dann sozusagen zu einem zentralen Element legitimer Herrschaft bei John Locke wird, das habe ich eben noch nicht erwähnt, ist der Gedanke, dass jeder ja auswandern könnte. Wenn einem die Gesetze des Landes nicht gefallen, dann kann man woanders hin. Wenn man also dort bleibt, hat man stillschweigend zugestimmt. Also jeder, der in Deutschland aufgewachsen ist und nicht im Moment seiner Mündigkeit anfängt, seine Auswanderung zu planen, der ist legitimerweise der Herrschaft der deutschen Gesetze unterworfen. Das ist die Locke'sche Denke. Jean-Jacques Rousseau hat den Versuch gemacht, das alles nochmal zu fassen unter diesem Gesichtspunkt des Gesellschaftsvertrages, der Konstitution politischer Ordnung und auch gesellschaftlicher Gleichheit durch eine radikale politische Verständigung, die, um sich zu reproduzieren, des beständigen Zusammenkommens eines allgemeinen Willens bedarf. Also eines Willens, der diesen Konstitutionsbedingungen entspricht und nicht die bloße Addition oder Addition und Subtraktion der faktisch bei den Individuen vorhandenen Interessen ist. Diese Konstruktion findet sich einerseits immer wieder als Modell zitiert bei allen revolutionären Denkern des 18. und 19. und 20. Jahrhunderts, andererseits von allen Liberalen und Autoritären als das schlechterdings zerstörerische Moment der politischen Philosophie der Moderne, bis hin zu dem Begriff der totalitären Demokratie. Angegriffen. Immanuel Kant, der sehr von Rousseau beeindruckt gewesen ist und Rousseau so etwas wie ein politisch-philosophisches Erweckungserlebnis zugeschrieben hat, hat den Versuch gemacht, diesen rousseauischen Autonomiegedanken, die Menge der Vielen gibt sich im allgemeinen Willen, nicht in ihren Interessenkompromissen, ein aus ihrer eigenen Freiheit begründetes Gesetz, den gleichsam rechtsstaatlich zu wenden. Anstelle dieses rousseauischen Gedankens, dass der politisierte Bürger, der Citoyen, Träger von gemeinschaftlicher Selbstbestimmung im allgemeinen Willen ist, nicht in seinen faktischen Interessen. Er wird von Kant, denke ich, verfahrensbezogen formalisiert. Autonomie, so würde Kant das fassen, beruht nicht auf einer bestimmten Qualität der unterstellten politisierten Subjektivität, sondern Autonomie beruht auf der Form des Gesetzes. Das Gesetz, was wirklich als allgemeines Gesetz konzipiert ist und im Verfahren so ist, dass es aus einer allgemeinen Gesetzgebung hätte hervorgehen können, ist Verwirklichung von Autonomie. Also der rousseauische Gedanke der Autonomie wird hier gewissermaßen rechtsförmig zu Ende gedacht und damit der Intention nach seiner revolutionären Pointe, alle Verhältnisse in Frage zu stellen, nicht so konstituiert sind, dass die Menge der Vielen sich als konstituierende Gewalt in ihr geltend macht. Das ist der Rousseau'sche Gedanke. Das wird ersetzt durch den Gedanken einer Ordnung, die so eingerichtet ist, dass sie aus einem solchen Prozess hätte hervorgehen können. Wobei Kant ganz ausdrücklich seine Präferenz dafür äußert, dass aufgeklärte Fürsten wie Friedrich II. Von Preußen eine solche Ordnung verwirklicht. Hegel hat auch das alles gekannt und ich denke, er hat sich dazu sehr viel weniger, sagen wir mal, realpolemisch verhalten, als er das öfter geäußert hat, weil all diese Autoren waren ziemlich anstößig in Deutschland des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Also Hegel musste, um sich zu schützen, auch in seiner Rechtsphilosophie, wo er dann zu anderen Konsequenzen kommt, das Rückgreifen auf diese Autoren begleiten von heftigen Feuern polemischer Art gegen diese Autoren, so finden sich zu insbesondere Rousseau scharfe Wendungen, auch zu Kant findet sich immer mal wieder was Scharfes. Spinoza und John Locke kommen gar nicht vor. Wahrscheinlich hat er das so eingeschätzt, dass es auch durch scharfe Angriffe nicht zu verbergen wäre, wie viel er bei ihnen aufgreift. Jedenfalls kommt er zu der eigentümlichen und ich denke paradoxen Synthese. Einerseits einen Begriff von Staat zu entwickeln, in dem explizit die bürgerliche Gesellschaft, so etwas wie die John Locke'sche Eigentums-, Arbeits- und Austauschordnung als System der Bedürfnisse vom Staat im eigentlichen engeren Sinne unterschieden wird und der Staat als Verwirklichung der Autonomie gedacht wird. Es gibt die Formulierung von Hegel, der Staat sei die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Und wenn man dann nachforscht, was für eine sittliche Idee ist, das ist keineswegs die gute Ordnung. Das ist überhaupt nicht Hegels Gedanke. Sondern nichts anderes als die Freiheit, die allerdings, um wirklich zu sein, sich im Staat konkretisieren muss. Und damit kommen wir zur Paradoxie. Der preußische Obrigkeitsstaat, einschließlich seines Monarchen, wenn auch eigentlich in konstitutioneller Form, was der Obrigkeitsstaat ja heftig abgelehnt hat, ist die Wirklichkeit der von der praktischen Philosophie der Moderne eingeklagten Equal Liberty. Damit wird der Staat zu, und das ist auch ein Begriff, den man sozusagen auf der Zunge zergehen lassen muss, zu einer Freiheitsordnung. Und damit hat Hegel dann auch gedacht, die Differenz von antiker und moderner Philosophie überwunden zu haben. Es kommt, ja, damit komme ich zum eigentlichen Thema, in den Auseinandersetzungen um die Neuordnung nach der großen Erschütterung der Rebellionen der 1960er Jahre zu Anfang der 70er Jahre zu drei wichtigen gleichzeitigen Erneuerungen praktischer Philosophie. Ich habe hier drei rausgegriffen, aber man, glaube ich, man kann das als nicht völlig willkürlich bezeichnen. John Rawls, Theory of Justice, erscheint 1971. Gilles Deleuze und Félix Guattari veröffentlichen 1973 ihren Anti-Oedip und Karl Otto Apel veröffentlicht 1973 seine Transformation der Philosophie. Ich erwähne das deswegen, weil große Teile der Debatte der Weltphilosophie auf John Rawls bezogen. Die Hegemonie der amerikanischen Philosophie hat dazu geführt, dass in der Tat dieser Erneuerungsversuch wirklich breitest beachtet und diskutiert worden ist. Während die Anknüpfung an Gilles Deleuze und Félix Guattari mal ein sehr viel engeres Feld betrifft und Karl Otto Apel mit seiner Transformation der Philosophie, die hier von Herrn Böhler vertreten wird, auf Deutschland im Wesentlichen mit den üblichen Verdächtigen in Lateinamerika und Italien beschränkt geblieben ist. Aber ich denke, es wäre eigentlich sinnig, hier die anderen Erneuerungsversuche der praktischen Philosophie, und ich betone Erneuerung, es geht hier nicht um den schon anfangs im Eingang der Vorlesung angesprochenen Versuch einer Rehabilitierung der praktischen Philosophie, der so tut, als ob praktische Philosophie immer schon da gewesen ist und es nur darum geht, sie gleichsam in der Gegenwart wieder akzeptabel zu machen. Und da würde ich Abel durchaus zugestehen, dass es ihm in dieser Erneuerung tatsächlich geht. Der Bezug zu Jürgen Habermas wäre hier dann auch anzumerken. Also auch Abel ist nicht, ist kein einfaches Backwater, sondern schon von einiger Bedeutung. Aber das kann ich jetzt nicht weiter verfolgen, sondern will mich jetzt erstmal auf Rawls konzentrieren. Rawls, der tatsächlich mit seinem Theory of Justice den Erfolg erzielt hat, und das ist in der Philosophie immer wichtig, tatsächlich eine weltweit geführte Debatte anzustoßen. Man muss sich dann fragen, unter welchen Voraussetzungen, und man kann auch die Debatten in solche historisch situierten Debatten in der Philosophie nicht endlos fortsetzen. Also ich blicke auch hiermit auf eine vergangene Debatte zurück, geht von zwei Prinzipien der Gerechtigkeit aus. Jedermann soll gleiches Recht haben auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist. Also ein Versuch, in dem Konzept der gleichen Freiheit das Verhältnis von Gleichheit und Freiheit konkreter zu definieren. Und zweitens, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass a. vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen und b. sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offenstehen. Das Prinzip der gleichen Freiheit, wie es sozusagen in den Erklärung der Menschenrechte verwirklicht ist, ist sozusagen die Grundlage des ersten Prinzips, und das Prinzip der Pursuit of Happiness, würde ich sagen, also der Maximierung des Glücks aller, wie es dann vom Utilitarismus, denke ich, vereinseitigt worden ist, liegt dem zweiten Prinzip zugrunde. An Rawls hat sich sofort eine Kritik entfaltet von libertären Positionen aus. Ich denke nicht, dass man sie so richtig als liberal bezeichnen kann. Dazu sind sie von John Locke zu weit weg. Nozick, der genau diesen Gedanken der Gleichheit, der bei Rawls in dem ersten Prinzip der Gerechtigkeit enthalten ist, aber auch im zweiten zentral ist, angreift und die Frage stellt, warum soll ich als Einzelner überhaupt auf die anderen Rücksicht nehmen? Was verpflichtet mich dazu? Und umgekehrt, Taylor und andere, die die kommunitaristische These dem Rawls entgegengehalten haben, was rechtfertigt überhaupt, oder die Frage zu stellen, was rechtfertigt überhaupt auszugehen von der unbegrenzten und erst einmal unbestimmten Freiheit eines jeden, die hier nur von dem ersten Prinzip eingepasst wird in die Freiheit aller. Also die Grenze darin findet, wo sie die Freiheit der anderen beeinträchtigt oder beschädigt. Und man kann natürlich sagen, aus zwei Prinzipien der Gerechtigkeit sind der Versuch, die gleiche Freiheit so zu definieren, dass man in der Lage ist, pragmatisch bei jeder einzelnen Frage abzuwägen, wie sie in dem Spannungsfeld von Freiheit und Gleichheit näher bestimmt werden kann. Und insofern stellen sich Nozick und Taylor und die Libertären und die Kommunitaristen einfach eine andere Problemstellung. Denn wenn ich davon ausgehe, dass die Grundlage begründeten Handelns nur meine oder meiner Gruppe eigene Entscheidung sein kann, dann erkenne ich keinerlei Verpflichtung zum Ausgleich und zum Abgleich mit anderen an, das wäre die libertäre Position, oder wenn ich umgekehrt davon ausgehe, dass in dem Moment, wo jemand für sich die individuelle Entscheidungsfreiheit und die Entscheidungsfreiheit für seine Gruppe in Anspruch nimmt, er immer schon oder sie immer schon eingebunden ist in gesellschaftliche Verhältnisse, in Gemeinschaftlichkeiten, in denen er überhaupt erst zustande gekommen ist als solches individuelles Subjekt, dann bestreite ich damit die Legitimität dieser Art von radikalem Individualismus. Und Rawls Prinzipien der Gerechtigkeit haben das bedeutende Recht diesen Kritiken gegenüber, dass sie davon ausgehen, dass unter Verhältnissen, wie sie mit Spinoza und Platon als zweitbeste gekennzeichnet werden können, das heißt unter Verhältnissen, in denen Herrschaft und Ungleichheit bestehen, sie in der Lage sind, Kriterien für Verbesserung zu definieren. Das erklärt dann etwas, das pragmatisch, das ich eben benutzt habe. Es ist aber auch möglich, eine radikalere Kritik an Rawls zu formulieren, nämlich erstens die Frage, was überhaupt rechtfertigt Herrschaft? Was überhaupt rechtfertigt Unterwerfung? Also eine solche radikalere Herrschaftskritik geht über Rawls Prinzipien der Gerechtigkeit hinaus. Und zweitens, was Thomas Hanrichs in dem Buch, das ich da mitgebracht habe, ausgeführt hat, im Einzelnen, kann man dann auch Rawls entgegenhalten, warum überhaupt Gleichheit besonderer Begründung bedarf und nicht vielmehr davon auszugehen ist, dass überall dort, wo es keine besonderen Gründe für Ungleichbehandlung unterschiedlicher Subjekte gibt, also derjenige, der etwa Blei gießt, braucht etwas mehr Milch, und die schwangeren Frauen brauchen etwas mehr Milch als der gesellschaftliche Durchschnitt. Da gibt es einen besonderen Grund für Ungleichbehandlung, wo es aber keinen solchen besonderen Grund für Ungleichbehandlung, über den man sich dann auch auseinandersetzen und verständigen, also Gründe und Gegengründe geben kann, gibt. Dort, so könnte man mit aufgrund des Prinzips der gleichen Freiheit sagen, müsste gerade Gleichheit gelten und bedarf keiner weiteren Qualifizierung. Und wenn man eben in diesem Sinne das Prinzip der Gleichheit als vorgeordnet vor allen Prinzipien von Gerechtigkeit und allen und das Prinzip der Herrschaftsfreiheit als vorgeordnet vor allen Überlegungen über legitime Herrschaft begreift, dann kommt man in eine Dimension der kritischen Auseinandersetzung mit Rawls, die über das, was die Libertären und die Kommunitaristen eingewandt haben, weit hinausgeht. Und ich denke, damit sind wir bei dem Thema, das ich heute vor allen Dingen behandeln wollte, nämlich bei dem Thema, wie sind Konzepte gleicher Freiheit und sozialer Gerechtigkeit zueinander begründet ins Verhältnis zu setzen. Dabei muss ich erst einmal sagen, das setzt natürlich voraus, dass man die Problemebenen und damit auch die Horizonte möglicher Radikalität genauer bestimmt, von denen man jeweils redet. Walzer hat von Sphären der Gerechtigkeit gesprochen. In dem Sinne muss man jeweils genauer untersuchen, unter welchen Voraussetzungen in einem bestimmten Feld, in dem eine Gerechtigkeits- oder Gleichheitsauseinandersetzung geführt wird, wie die Voraussetzungen dort überhaupt liegen und was man in Frage stellen kann und was man auf dieser Ebene nicht in Frage stellt. Damit bin ich bei einer weiteren Voraussetzung, nämlich der, dass ich davon ausgehe, dass Gesellschaftsordnung, zum Beispiel das Verhältnis von Arbeit und Austausch, wie es John Locke in seiner Gesellschaftstheorie unterstellt hat, ne, als Theorie der modernen Gesellschaft, dass die nicht etwas sind, was von vornherein außerhalb der Reichweite von Politik liegt. Denn John Lockes Konstruktion, und das kann man auch, denke ich, in Grenzen bis zu Hegel verfolgen, setzt voraus, dass es sozusagen eine Ebene gesellschaftlicher Verhältnisse gibt, die politischen Auseinandersetzungen und politischen Entscheidungen immer schon vorausgesetzt ist und nicht ihrerseits Gegenstand politischer Entscheidungen und politischer Auseinandersetzungen sein kann. Wenn wir aber davon ausgehen, dass auch die Frage des Privateigentums an Produktionsmitteln, des Warenaustauschs und sogar des Äquivalententausches ihrerseits Gegenstand politischer Auseinandersetzung sein könnte, dann öffnet sich damit ein ganz anderer Horizont radikaler Politik. Das lässt sich auch, denke ich, global denken. Denn es gibt ja durchaus eine wichtige Debatte, in Deutschland vertreten von Beck, über den notwendigen Kosmopolitismus in der gegenwärtigen Weltsituation. Wenn wir da aber näher hinschauen, dann ist es nur ein Kosmopolitismus, der entsteht oder der sich bezieht auf die bestehende, wie das so schön heißt, Staatengemeinschaft. Die Frage, wie diese bestehende Staatenkonstellation zu beurteilen und gegebenenfalls zu verändern ist, wird gar nicht mehr gestellt. Wie ein solcher Kosmopolitismus, der gewissermaßen von vornherein seinen Frieden gemacht hat mit der Staatenordnung, so wie sie ist, hat das Problem, dass er den Radikalitätshorizont seiner Problemdefinition und seiner Lösungssuche überhaupt nicht radikal genug angesetzt hat. Und eine Lösung der globalen Probleme ist deswegen perspektivisch auch nicht allein darin zu suchen, dass es sozusagen im Rahmen der bestehenden Staatengemeinschaft zu einer anderen Politik kommt, sondern muss die Frage mit einschließen, wie die Völker dieser Welt sich politisch so organisieren können, dass sie tatsächlich in der Lage sind, ihre gemeinsamen Probleme Perspektive als Menschheit zu lösen. Das ist eine relativ formale Anzeige, aber wenn wir etwa über UN-Reform oder ähnliche Dinge nachdenken, dann zeigt die schon eine Richtung an, in die zu gehen. Ich denke, man kann, wenn man das Thema gleicher Freiheit und soziale Gerechtigkeit genauer fassen will, zurückgehen auf Auseinandersetzungen, die in der Französischen Revolution geführt worden sind, wo zum Teil, Peter Brückner hat darüber ein schönes Buch geschrieben, dem Thema, also es gibt Fluchzettel, auf denen nur von Freiheit und Gleichheit die Rede ist. Es gibt mehr Fluchzettel, in denen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit die Rede ist. Es gibt auch einige, von denen die Parole ist, Freiheit, Gleichheit, Sicherheit. Und dieses Freiheit, Gleichheit, Sicherheit lässt dann auch erkennen, was gewissermaßen dahinter steht, nämlich Eigentum. Und wenn Freiheit und Gleichheit, wie das Macpherson gedacht hat, im Sinne des possessiven Individualismus gedacht wird, das heißt als konstituiert durch Privateigentum, dann stellt sich die Frage sofort, wie kann dieses Privateigentum gesichert werden? Wobei Sicherung des Privateigentums, will ich nochmal erinnern an John Locke, seine Theorie der Aneignung durch Arbeit, schlägt ja in dem Moment erst um in eine Rechtfertigung des Privateigentums, wie er das Geld einführt und damit die Möglichkeit zu unbegrenzter Akkumulation und zur Aneignung der Arbeit anderer. Dieser Übergang sollte man aber nicht sozusagen gleich behandeln wie den Gedanken der Aneignung durch Arbeit. Allerdings sollte man in der Aneignung durch Arbeit miterkennen, was an gesellschaftlichen Voraussetzungen, an dem, was wir sozusagen gratis an Kompetenzen und Möglichkeiten nutzen können, immer schon mit eingegangen ist. Also die radikal individualistische Interpretation, die John Locke der Aneignung durch Arbeit gibt, gilt in allen entwickelten Gesellschaften nicht. Hier wird er gewissermaßen künstlich, kann fast sagen romantisch, und unterstellt die Aneignung einer Terra Nullius, eines Stücks Erde, das niemandem gehört. Ja, und wie man weiß, in der neueren Geschichte Australiens hat das eine große Rolle gespielt, hat es eine solche Terra Nullius nicht gegeben, sondern es wurden die bestehenden Aneignungsverhältnisse und nicht als Eigentumsverhältnisse sagen, einfach ignoriert. Und man hat sich jetzt in Kanada und Australien auch dafür von Staats wegen entschuldigt, dass diese Rechte der Aborigines und der Indianer in dieser Weise verletzt worden sind, indem dieses Land als Terra Nullius behandelt und von Siedlern angeeignet. Also wenn man das so betrachtet, dann wird auch deutlich, dass aus dem Gedanken der Aneignung durch Arbeit nicht die starke Rechtfertigung des individuellen Privateigentums sich ergibt, wie das John Locke unterstellt hat, der das dann auch gleich noch auf das Privateigentum und Kapital ausgedehnt hat. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit versus Freiheit, Gleichheit, Sicherheit. Das heißt, wir haben einmal das Problem der gleichen Freiheit. Ich denke, das Problem wird man in der Tat ernst nehmen müssen. Und man kann da nicht sozusagen herausspringen. Man muss aber das verbinden mit der Frage der gesellschaftspolitischen Gestaltungsmöglichkeit. Also der Frage, wie werden Menschen-Naturverhältnisse gestaltet. Wie gestalten die Menschen als Gruppe oder als Menschheit ihren Stoffwechsel mit der Natur? Wie gestalten sie die Austauschverhältnisse untereinander? Diese Art von gesellschaftspolitischen Freiheitsgraden muss man reflektieren und hier auch zu Antworten kommen. Und dann stellt sich die Frage, wie eine gesellschaftliche Struktur, wie gesellschaftliche Verhältnisse, wie politische Institutionen aussehen können, in denen sich die gleiche Freiheit aller ohne Diskriminierung, Ausbeutung und Unterdrückung verwirklichen kann. Und ich denke, hier kann man mit Spinoza daran erinnern, dass staatliche Politik dies nur in Grenzen verwirklichen kann. Wenn es nicht gelingt, tatsächlich auf der elementaren Ebene der gesellschaftlichen Arbeit die Verhältnisse so zu verändern, dass tatsächlich die größtmögliche Freiheit aller die Bedingung der Freiheit eines jeden Einzelnen ist, dann wird Staatspolitik, also Politik in Institutionen verselbstständigter politischer Gewalt, dieses nicht ersetzen können. Umgekehrt muss man natürlich auch die Frage stellen, das will ich an dieser Stelle nicht verschweigen, dass Staatspolitik auch wahrscheinlich unverzichtbar für jede Art von weitergehender struktureller Veränderung der ökonomischen Verhältnisse ist. Nur die Vorstellung, man macht sozusagen einen staatlichen Akt, nationalisiert, wie das so schön heißt, die Unternehmen und die Banken und schafft eine staatliche Planungsbehörde und dann hat man das Problem gelöst. Diese Vorstellung hat sich historisch, denke ich, mit Recht und vor dem Hintergrund, den ich jetzt weiterkomme, auch, glaube ich, anfangen zu begreifen, warum, blamiert. Und damit sind wir bei den Ambivalenzen, die unter den heutigen Bedingungen der Begriff der sozialen Gerechtigkeit aufweist. Es gibt unter dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit etwa die Frage nach dem gerechten Lohn. Aber ich meine, Marx im Kapital spricht nicht vom gerechten Lohn. Man könnte ja sagen, der gerechte Lohn ist derjenige Lohn, der auf dem Verhältnis des Äquivalententauschs beruht. Das heißt, wo der Arbeitende genau den Wert seiner Arbeitskraft erhält, die er in der Arbeit einsetzt. Wie wir Marx' Analyse der Mehrwertproduktion entnehmen können, ist aber genau das die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise. Also die ist nicht ungerecht, sondern, wie Marx sagt, dort steht Recht wieder Recht. Das Recht des Käufers, seine Ware so gründlich auszunutzen, wie er nur kann, und das Recht des Verkäufers, weil das ja ein zeitbefristetes Mietverhältnis ist, nach Ende des Mietverhältnisses seine Arbeit unbeschädigt und reproduktionsfähig zurückzuerhalten. Dieses Verhältnis von Recht wieder Recht, sagt Marx, ist dann nur durch die Gewalt entscheidbar. Und da sind wir natürlich bei der Politik. Marx spricht selber von einem staatlichen Zwangsgesetz, das dann hier her müsse, um diese Frage von Recht wieder Recht zu lösen. Und damit sind wir über den Horizont der sozialen Gerechtigkeit und des gerechten Lohns hinausgegangen. Daraus zu folgen, oder zu folgern, dass die Frage nach dem gerechten Lohn einfach nur Unsinn sei, scheint mir allerdings nicht zu rechtfertigen. Sondern man kann das so beschreiben, dass die Frage nach dem gerechten Lohn die Frage ist, wie weit unter diesen Bedingungen im Verhältnis von Lohn, Arbeitstag, Arbeitsbedingungen und so weiter die Interessen der ihre Arbeitskraft Verkaufenden und die Interessen der die Arbeitskraft Kaufenden ausgeglichen werden können. Da wir es hier mit einem Herrschaftsverhältnis zu tun haben, der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise, ist das eine begrenzte Fragestellung. Also man kann hier jetzt nicht sagen, es gibt hier einen Idealzustand, wo der Ausgleich dann ein für alle Mal erfolgt ist. Aber auch hier wäre der Gedanke eines zweitbesten Zustandes, nämlich eines Zustandes, wie man unter den Bedingungen der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise eine relative Durchsetzung der Interessen der abhängig Arbeitenden erreichen kann. Diese Frage kann man, glaube ich, dann als Umsetzung der Frage nach dem gerechten Lohn durchaus genannt. Und im gleichen Sinne könnte man auch sagen, staatliche Sozialpolitik, die sich eben darum kümmert, die vielfältigen Risiken auszugleichen, denen die Reproduktion der wahren Arbeitskraft unterliegt. Man muss sozusagen sich eine anständige Bildung erwerben, man muss, wenn man arbeitslos wird, aufpassen, dass die Arbeitskraft darunter nicht leidet und dass man überhaupt leben kann. Man muss Kinder haben und Kinder großziehen. Man muss bei Krankheit nicht gleich verarmen und so weiter und so fort. Also diese vielfältigen, man muss im Alter dann auch noch in der Lage sein, sich zu reproduzieren und nicht etwa, wenn man entlassen wird, gleich sterben müssen. All diese Fragen stellen sich ja in der wirklichen Reproduktion abhängig Arbeitender und die konstituieren den Stoff einer umfänglichen Sozialpolitik, für die die Kategorie der sozialen Gerechtigkeit meines Erachtens auch ganz unverzichtbar ist. Aber nicht in dem Sinne, dass man sich vorstellt, es gibt ja irgendwie ein Endstadium, wo man sagen kann, jetzt ist die soziale Gerechtigkeit in idealer Weise erreicht, sondern als eine Folge von immer wieder neu zu findenden Kompromisssituationen, labilen Kompromissgleichgewichten, die unter den Bedingungen der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise zu finden sind. Und als Grenzbegriff steht hinter der Sozialpolitik, das haben die Kritiker neoliberaler Art, glaube ich, auch ganz richtig begriffen, immer der Gedanke des Sozialismus. Nämlich der Gedanke eines Übergangsprozesses, in dem dann die herrschaftliche Abhängigkeit der Lohnarbeiter des Kapitals grundsätzlich überwunden werden könnte. Und damit, denke ich, haben wir eine Perspektive, in der dann Etienne Balibars Gedanke der Politik der Menschen- und Bürgerinnenrechte aufgegriffen und radikalisiert werden könnte. Nämlich, wenn wir, und damit knüpfe ich nochmal an den Anfang dieses Stückes an, tatsächlich nicht von vornherein sagen, hier hört die Politik auf, die Frage der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer Herrschaft stellen wir uns nicht, wir bekennen uns von vornherein zum Kapitalismus oder wie er auch heißt, zur Marktwirtschaft, sondern indem wir die Frage so rumstellen, dass wir fragen, wie kann tatsächlich die gleiche Freiheit aller in politisch garantierten Grundrechten und in der Ausgestaltung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse verwirklicht werden. Und hier eben auch die Frage nach den grundlegenden ökonomischen Strukturen und Verhältnissen stellen. Ich will jetzt erstmal nicht mehr sagen, als dass dieses die notwendige Radikalisierung der Politik der Menschen- und Bürgerinnenrechte sein muss, denn sonst wäre das ja nur beschränkt auf die Reichweite von Staatspolitik unter Bedingungen der existierenden globalen Staatengemeinschaft und unter den Bedingungen, wie sie die Akkumulation des Kapitals als Vorgesetztes setzt. Dieses, denke ich, ist vernünftigerweise nicht akzeptabel, woraus ich jetzt nicht schließe, dass ich jetzt damit schon wüsste, wie ein solcher Prozess der Transformation zu denken oder in Gang zu bringen wäre. Ich habe jetzt nicht mehr gemacht als gewissermaßen die grundsätzliche Möglichkeit eines solchen Prozesses ins Auge zu fassen und den Radikalitätshorizont tatsächlich auf die Frage der Überwindung der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise zu erschränken. zu erstrecken. Damit bin ich jetzt bei der beiden Realitätsbezug. Wie verhalten sich eigentlich Philosophie, Ethik und Politik in unserer Gegenwart? Ich denke, es wird deutlich, philosophische Tätigkeit ist ohne Parteilichkeit nicht zu haben. Und das war natürlich ein sehr parteiliches Bild, bei dem, was ich an philosophischem Material, denke ich, entwickelt habe. Aber es ist auch umgekehrt deutlich, dass die Parteilichkeit die philosophische Tätigkeit nicht ersetzen kann. Wenn ich jetzt einfach hier hingegangen wäre und gesagt hätte, man muss die Frage des Sozialismus offen halten, Ausrufungszeichen, dann wäre das als Argumentation nicht besonders doll gewesen. Ob das besonders doll war, was ich erzählt habe, will ich jetzt auch dahingestellt. Aber jedenfalls war es eine Argumentation. Sonst wäre es gar keine. Dieses Spannungsverhältnis, glaube ich, muss man einfach aushalten. Natürlich heißt es auch immer wieder, dass in jeder philosophischen Argumentation eben auch die Frage der Parteilichkeit konkret durchzuexerzieren ist und zu übersetzen in Argumente. Also die Philosophie ist eben nicht so einfach Kampf, sondern die Philosophie ist Argumentation. Was dann natürlich auch entsprechende Grenzen setzt, weil man in konkreten Auseinandersetzungen, sprich Kämpfen, immer von ganz vielen konkreten Voraussetzungen ausgehen muss. Also man kann einen Kampf nicht unter dem Gesichtspunkt der Universalisierbarkeit von vornherein führen, aber in der Philosophie muss man unter diesem Gesichtspunkt immer wieder argumentieren. Ich habe jetzt gerade in den Auseinandersetzungen um den evangelischen Kirchentag gelesen, dass es ein Spannungsverhältnis zwischen Ethik und Hoffnung geben soll. Und das fand ich eigentlich ganz einleuchtend. Nämlich, es ist, und das kann man auch an dem, was wir diskutiert haben, sich rekonstruieren. Es ist so etwas wie ein Sekuritätsbedürfnis, ein sozusagen vorauseilendes Sicherheitsbedürfnis, zu allem und jedem vorab wissen zu wollen, was ist denn nun die richtige Lösung, was die sozusagen umfassende Wendung zur Ethik in allen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens und Lebens überhaupt ausmacht. Und demgegenüber ist es etwas ganz anderes, sich zu öffnen für Prozesse des Handelns, Prozesse der Auseinandersetzung, in der man eben nicht von vornherein herausfindet, was das Richtige wäre, sondern indem man gemeinsam findet, auf was man sich als richtig verständigen kann. Was ein politischer Prozess ist und kein Prozess der ethischen Analyse. Damit will ich nochmal das Plädoyer für Politisierung als grundlegend, auch denke ich, für philosophische Diskurse hier wiederholen und unterscheiden zwischen einer primären und sekundären Politik. Man kann auch sozusagen die Zahlen da erhöhen, das ändert aber nichts an dem Grundgedanken. Der Grundgedanke ist der, dass es erst einmal Politik in allen möglichen konkreten Feldern gibt. Wir hatten jetzt gerade am Wochenende die Politik der Wahl des Bundespräsidenten, was sich im Rückblick als ein ziemlich beschränktes Feld der politischen Auseinandersetzung nochmal dargestellt hat. Auch was bei den Europawahlen ansteht, ist ein ziemlich begrenztes Feld der politischen Auseinandersetzung, obwohl schon weniger begrenzt. Wir werden in den Bundestagswahlen dann sicherlich weitergehende politische Auseinandersetzungen haben, aber auch hier haben wir einen durch die existierende Parteienkonstellation, durch die Kandidatenlage und so weiter, ziemlich überschaubar begrenztes Feld, wo also bestimmte Fragen, also zum Beispiel Fragen nach einem sozialistischen Übergang, sicherlich nicht gestellt werden können. Also wer glaubt, dass bundestagsweite Fragen nach dem sozialistischen Übergang stellen zu können, der hat irgendwie nicht verstanden, was da stattfindet und wird auch entsprechende Resultate ein. handeln, weil die Wähler wissen eigentlich ziemlich genau, was so geht und was, was nicht zur Frage steht, was als Frage steht und was nicht als Frage steht und verhalten sich eben dazu. Also die Wähler sind eigentlich gar nicht dumm, wie manchmal unterstellt wird, sondern sie sind ziemlich klug und verhalten sich aber zu bestimmten Fragen. Und wenn diese Fragen nicht begreift, in denen sich Wähler in einem solchen Feld verhalten, der hat dann keine Chance, in diesem Feld zu überstehen. Aber man sollte auch darauf bestehen, dass die Fragen, die in der Bundestagswahl und der Wahlkampfauseinandersetzung gestellt werden können, und die Fragen, die man angesichts der bestehenden Krisenkonstellation in diesem Land und weltweit stellen müsste, dass die ganz weit auseinanderfallen. Das heißt, das Primäre, das eigentlich zu problematisierende an politischen Auseinandersetzungen und Fragestellungen, an denen man natürlich arbeiten muss, dass das dann auch wirklich in sekundäre Politik übersetzt werden kann, ist sehr viel radikaler und grundlegender zu hinterfragen. Und da sind wir dann bei dem Verhältnis, was sich in der Tat für politische und ethische Auseinandersetzungen zentral halte, nach dem Verhältnis von konstituierender Gewalt und Konstitution. Sie erinnern sich an Rousseau und Kant. Das Problem dieses Verhältnisses ist immer wieder, dass einerseits es schwer fällt, sozusagen in der konstituierten Gewalt, in der Konstitution, noch die Kraft der konstituierenden Gewalt zu entdecken, die dahinter gestanden hat. Also in gegenwärtigen Feierlichkeiten 60 Jahre Grundgesetz wird ja so ein bisschen rekonstruiert, wie unwahrscheinlich und schwierig das war, dass dieses Grundgesetz so zustande kam und wie lange es auch gedauert hat, bis es dann wirklich sozusagen in der deutschen Gesellschaft angekommen ist. Also dieser Prozess der konstituierenden Gewalt ist schon mächtig, mächtig gewaltig. Aber in der Verfassungswirklichkeit, von der dann das Bundesverfassungsgericht spricht, ist sie verschwunden. Und meines Erachtens führt das dann dazu, dass bei radikalen Denkern wie Nigel und Hart nach einer konstituierenden Gewalt gesucht wird, die niemals in einer Konstitution sich niederschlägt, weil darin die Gefahr gesehen wird, dass sie in dieser Konstitution verschwindet. Und ich denke mir, das ist genauso falsch wie die Geschichte, dass das Grundgesetz gedacht wird als Konstitution, das sich gleichsam von Ewigkeit zu Ewigkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die sich in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts reproduziert. Das hat ja für das Bundesverfassungsgericht gibt es keine konstituierende Gewalt, sondern es gibt nur eine Verfassung mit Ewigkeitswert, die, wenn sie einmal da ist, immer da bleiben muss. Also die konstituierende Gewalt hat allenfalls gewissermaßen das Verdienst, diesen Ewigkeitsgrad der Verfassung einmal verwirklicht zu haben. Und damit hat sie sozusagen ihre Schuldigkeit getan und sollte nicht mehr auftauchen. Umgekehrt aber auch zu glauben, die konstituierende Gewalt sollte gewissermaßen immer lebendig bleiben und sich beständig sozusagen ad hoc konstituieren, das wäre der Gedanke, dass man auf jeder Art von Institution, auf Recht, auf Mehrheitsentscheidungen, auf Projekte über längere Zeit und so weiter verzichten müsste. Wir sagen, auf alles das, was komplexe Gesellschaften ausmacht. Also die Vorstellung einer gewissermaßen rein lebendigen, atmenden Gesellschaft, um ein paar Metaphern zu mixen, die sich nicht in dieser Weise verfestigt, wie das in einer Konstitution geschieht, scheint mir nicht realitätstüchtig. Und das heißt, die Frage muss man so stellen, wie kann man eine Konstitution denken, die selber sich als konstituiert weiß und auch dafür offen ist, weitere Konstitutionsprozesse vor sich zu machen. Denn denkbar, wie ich das beschrieben habe, ist es. Wie das dann in Institutionen zu übersetzen ist, ist nochmal eine ganz andere Frage und ist auch die Frage, ob es so etwas wie eine institutionelle Revolution, das wäre ja der Gedanke, wirklich geben kann, wobei ich längst daran erinnern kann, dass es in Mexiko bis vor wenigen Jahren eine Staatspartei gab, die hieß Partei der institutionellen Revolution. Also der Gedanke ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber das war eben eine halb diktatorische, jedenfalls sehr autoritäre Staatspartei. Und das kann natürlich nicht die Antwort sein. Aber ich denke...
Das ist nicht bei Lenin auch der Begriff der permanenten Revolution, das geht ja auch schon sehr in die Richtung.
Lenins Begriff der permanenten Revolution, ich wollte jetzt nicht unbedingt gleich die bolschewistische Richtung ausmachen. Okay. Aber Lenins und Trotzkis Begriff der permanenten Revolution gehen auch in die Richtung. Aber eigentlich ein bisschen in die umgekehrte Richtung, indem sie sozusagen wie Negri und Hart eigentlich sagen, das ist einfach immer nur ein Prozess. Und der Gedanke, dass es immer nur ein Prozess ist, hat dann auch übrigens dazu beigetragen, den Rechtsnihilismus zu fördern, zu sagen, also in diesem Prozess geht es immer nur darum, wer wen. Und es geht nie um die Regeln und die Prinzipien. Und das war, glaube ich, ein ganz großes Problem. Also von da aus durch den Akzent ein bisschen in Richtung Institution, in Richtung Recht, in Richtung auch politische Ethik und ähnliche Dinge verschieben, weil es geht nicht einfach immer nur um Machtfragen, es geht auch nicht einfach immer nur um Nützlichkeitsfragen, es geht durchaus auch immer wieder um Fragen der Gerechtigkeit und um Fragen der richtigen Einrichtung der Institutionen, ob die Institutionen noch geeignet sind, tatsächlich unter den bestehenden historischen Bedingungen die gleiche Freiheit aller zu verwirklichen. Und also diese Art von Fragen muss man ja immer wieder stellen, aber man muss, glaube ich, auch immer wieder zu Ergebnissen kommen und tatsächlich konstituierte Verhältnisse produzieren und tatsächlich Regeln und Prinzipien generieren, an die man sich gleichsam gemeinschaftlich zu halten hat. Also der Aushandlungsprozess ist nicht einfach nur ein Aushandlungsprozess darüber, wer jemals das Sagen hat. Das wären sehr unkomplexe Verhältnisse, sondern auch welche Regeln wie angewandt, wie ausgelegt werden sollen und so weiter und so fort. So, was bedeutet das, habe ich noch nicht gemacht. Aber jetzt will ich damit, wenn ich, weil es auch schon wirklich soweit ist, zur nächsten Vorlesung kommen. Da will ich eingehen auf das Verhältnis von praktischer Philosophie zu kritischen Wissenschaften. Was sind die Funktionen praktischer Philosophie? Ich denke, sie kann eine wichtige heuristische Funktion übernehmen und sozusagen Problemfelder eröffnen. Ich habe heute einige Beispiele dafür genannt. Und dann habe ich eine Liste der kritischen Wissenschaften, die hier besonders relevant sind. Die Kritik der politischen Ökonomie, die politische Ökologie, die Gender Studies, die Suburban Studies, wobei sie eben auffallen wird, dass in den beiden letzteren eigentlich nur ein Feld benannt ist und noch keine wissenschaftliche Position. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass dort auch die Debatte noch sehr im Fluss ist. Ja, vielen Dank.